Hinter uns liegen sehr heiße Tage und bestimmt hat der ein oder andere immer mal es genossen, ein schattiges Plätzchen aufsuchen zu können. Viele gehen ja davon aus, dass solche Hitzewellen im Sommer zur neuen Normalität werden. Wir werden lernen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes einen kühlen Kopf zu bewahren. Barbara und ich waren ja im Sommer auch ein paar Tage in Ungarn und an einem Tag sind wir mal bewusst in den bewaldeten Bergen in der Nähe von Miskolc spazieren gegangen. Dank der Bäume und der höheren Lage war es gleich ein paar Grad kühler. Ja, kamen wir auch auf ein paar andere Gedanken und das tat gut. Dort, wo sich die meisten der biblischen Geschichten abspielen, da ist es schon immer deutlich sonniger und heißer gewesen als in unseren Breitengraden. Es gibt so viele Stellen in der Heiligen Schrift, wo von Wasserquellen und vom Schatten die Rede ist. Es geht darum, ein Plätzchen zu finden, welches nicht nur Erfrischung schenkt, sondern auch Gelegenheit bietet, Gott auf besondere Weise zu begegnen. Und nun geschieht noch etwas hier in Matthäus Kapitel 21, das wir als Leser angesichts von Hitze und Trockenheit vielleicht erstmal nicht nachvollziehen können. Jesus hat nicht nur Tische im Tempel umgeworfen, nein, er lässt auch einen Feigenbaum verwelken. Einen wichtigen Teil des Ökosystems. Einen Ort der Abkühlung und Schatten spendet. Wenn du nicht christliche Freunde hast, die sehr naturverbunden sind, dann ist es vielleicht nicht die erste Stelle in der Bibel, die du ihnen zeigen solltest. Tatsächlich müssen wir uns ein wenig in jüdisches Denken und in die Worte der jüdischen Propheten einarbeiten, um die Bedeutung dieser Handlung zu verstehen. Feigen waren schon immer ein Grundnahrungsmittel im Nahen Osten. Frieden, Wohlstand, Fruchtbarkeit, an all das hat man in Verbindung mit einer reichen Feigenernte gedacht. Es gibt eine bedeutsame Stelle beim Propheten Micha, einem der kleinen Propheten. Er hat die Zeit, wo der Messias kommt, mit vielen Details beschrieben. Er redet davon, dass Völker zum Berg des Herrn kommen, um von ihm zu lernen. Micha beschreibt auch eine neue Art des Zusammenlebens, wo Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Und dann heißt es in Micha 4, Vers 4, jeder wird in Frieden unter seinem Weinstock und Feigenbaum sitzen. Niemand wird aufgeschreckt, denn Jahwe, der allmächtige Gott, hat es gesagt. Was für ein idyllisches Bild. Tatsächlich hat die rabbinische Tradition den Feigenbaum mit dem Studium der Heiligen Schriften in Verbindung gebracht. Und genau wie ein Feigenbaum über eine lange Saison hinweg kontinuierlich Früchte trägt, anstatt alle auf einmal, so ist auch Bibelstudium ein fortwährender Prozess. Der Schatten des Feigenbaums bietet dafür einen idealen, friedlichen Ort, um sich zu besinnen und um zu lernen. Eigentlich auch ein schönes Bild für den Schulanfang, oder? Stellen wir uns vor, ne, die Kinder durften die ersten Sachen schreiben, lesen, rechnen, im Schatten eines Baumes lernen, ja. Wenn wir also in jüdischen Texten auf Hinweise stoßen oder auf Anmerkungen, dass jemand unter einem Feigenbaum sitzt, dann ist das oft eine Andeutung, dass hier jemand friedlich und ungestört nach Gottes Willen in seinem Wort forscht. Tatsächlich kennen wir jemanden, den wir, wenn wir ihm erstmals in der Bibel begegnen, unter einem Feigenbaum begegnen. Und was hat er dort gemacht? Über Gottes Wort nachgedacht. Und dann hört er diese Worte: Ey, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geredet haben. Ja, er ist ein wenig skeptisch am Anfang, aber er geht dann los, um sich selber zu überzeugen. Und als Jesus ihn sieht, sagt er: Siehe, ein Israelit, in dem kein Falsch ist. Dieser Nathanael, so hieß er, schließt sich Jesus an. Nachlesen könnt ihr das bei Johannes Kapitel 1. Hier hat der Feigenbaum im wahrsten Sinne Frucht gebracht. Glaubensfrucht. Aber dieser Feigenbaum hier in Matthäus Kapitel 21 ist anders. Etwas an ihm ist falsch. Auf den ersten Blick bemerkt man das nicht, es sind ja Blätter dran. Aber erst wenn man genauer nachschaut, zeigt sich, hier fehlt die Frucht. Und das, obwohl ein Feigenbaum mehrmals im Jahr verschiedene Feigengenerationen hervorbringen sollte. Na, es gibt nicht nur die eine Feigenernte, es gab mehrere Zeiten im Jahr, wo man von einem normalen Feigenbaum Feigen ernten konnte. Aber dieser Baum sah nur oberflächlich aus wie ein guter Baum. Seine Blätter dienten nicht als Schattenspender, sie waren eher eine Tarnung. Eine Tarnung für Fruchtlosigkeit. Man könnte auch sagen, große Blätter, aber nichts dahinter. Dieser Baum wird damit zum perfekten Bild einer falschen Scheinreligion, wo man nicht merkt, dass etwas fehlt. Nämlich echte Frucht, echte Einsicht, echter Wille zur Veränderung und zum Wachstum. Kommen euch auch vielleicht die ersten beiden Menschen in den Sinn, die ihre Scham und Schuld damals mit Feigenblättern bedecken wollten? Es sollte so aussehen, als wäre alles in Ordnung, als wäre nichts gewesen. Und Gott hat das natürlich nicht durchgehen lassen. Und auch bei einem anderen Propheten, nämlich bei Jeremia, stehen ganz passende Worte dazu. Ja, Matthäus ist ein Evangelium mit jüdischer Prägung, deswegen überrascht es nicht, wenn wir da viele Bezüge im Alten Testament finden. Und ich lese euch mal eine Stelle aus Jeremia 8 vor und hört mal, ob das nicht ein bisschen so wie die Situation klingt, die wir hier in Matthäus 21 haben. Jeremia 8, Verse 12 bis 13. Schämen müssten sie sich wegen ihres schändlichen Treibens. Aber sie denken gar nicht daran. Sie kennen keine Scham. Deshalb werden sie fallen, wenn alles fällt. Und wenn ich komme, um sie zur Rechenschaft zu ziehen, werden sie stürzen, spricht Jahwe. Will ich bei ihnen ernten, spricht Jahwe, so sind keine Trauben am Weinstock, keine Feigen am Baum und alle Blätter verwelkt. Es klingt, als hätte der Prophet genau die Situation angesprochen, die wir hier in Matthäus vorliegen haben. Was umgeworfene Tische im Tempel laut und unübersehbar gezeigt haben, das lässt Jesus hier im Stillen am Wegesrand seine Schüler erleben. Indem der Feigenbaum so schlagartig verwelkte, zeigte Jesus die Zukunft des jüdischen Tempelsystems an. Nie wieder soll Frucht von dir kommen. Das ist ein interessantes Wort. Es gibt ja Menschen, die denken, eines Tages in der Zukunft wird der jüdische Tempel wieder gebaut. Ich denke, diese Worte sagen was anderes. Nie wieder wird Frucht von dir kommen. Und 40 Jahre später, da kam es dann, das Ende, als Jerusalem fiel. Eine lange Zeit, in der scheinbar nichts passiert. Gottes Leute müssen sehr lange ausharren und treu bleiben. Nur so werden sie sehen, dass das Reich Gottes auch solche Hindernisse beseitigen kann. Ich denke, das meint Jesus mit dem Berg, der ans Meer stürzt, wenn seine Nachfolger vertrauensvoll beten. Berge sind oft was Unbewegliches, es scheint kein Kraut dagegen gewachsen zu sein, aber langfristig räumt Gottes Reich diese Hindernisse weg. Aber auf kurze Sicht passiert erstmal nichts. Wir lesen nicht, dass Jeremia viele seiner Landsleute zum Umdenken bringen konnte und Jesus, hat er die Leute im Tempel überzeugen können mit seiner Aktion? Es gibt keinen Hinweis, dass auf die Tempelreinigung eine Art von Schockstarre folgte. Tische für Geldwechsler kann man schnell wieder aufbauen. Käfige mit Tauben kann man schnell wieder aufstellen. Business as usual. Und die Menschen ahnen nicht, dass im Hintergrund eine Art von Countdown läuft. Sie verarbeiten diese Konfrontation mit Jesus und dann geht es munter weiter wie bisher. André hat beim letzten Mal einen wichtigen Gedanken geäußert, nämlich, dass es eigentlich keine Bibelstelle gibt, die das geschäftsmäßige Treiben im Tempel eindeutig verbietet. Es spielte sich im Vorhof des Tempels ab, wo alle Völker Zugang hatten. Und ich bin mir sicher, die Verantwortlichen haben mit den Schultern gezuckt, als Jesus dieses Wort von Jesaja zitierte: Mein Haus soll ein Bethaus heißen für alle Völker. Das machen wir doch, hätten sie gesagt. Alle, die wollen, können bei uns Geld wechseln und im Vorhof anbeten. Wir wollen doch nur helfen. Und ein bisschen helfen wir uns auch selbst dabei. Ich fürchte, niemand hat anschließend gedacht: Ey Mensch, wir handeln hier gegen Gottes Willen, gegen seine Autorität. Aber sollte Jesus hier noch einmal auftauchen, dann werden wir ihn zur Rede stellen. Schon am nächsten Tag bietet sich ihnen die Gelegenheit dafür. Matthäus 21, Vers 23, da heißt es, als Jesus in den Tempel ging und anfing dort zu lehren, traten die hohen Priester und Ältesten des Volkes zu ihm und fragten: Mit welchem Recht tust du das alles? Wer hat dir die Vollmacht dazu gegeben? Was für eine Frage. Tatsächlich sind es oft diejenigen, welche ohne Vollmacht von Gott handeln, die anderen solche Fragen stellen. Und wie wird Jesus diese Frage beantworten? Er beantwortet sie gar nicht. Allzu oft, ich ertappe mich auch selbst dabei mitunter, fangen wir bei solchen Fragen an, uns zu erklären. Wir fangen an, nach guten Begründungen zu suchen, wir liefern Bibelstellen, wir denken, unser Gegenüber will wirklich lernen. Aber diese Frage nach der Vollmacht, wer hat dir die Vollmacht gegeben, in welcher Autorität tut ihr das? Diese Frage ist nicht die Frage von ehrlich suchenden Menschen. Was diese Menschen brauchen, ist nicht ein Mehr an Informationen, einem Feigenbaum, an dem nur Blätter hängen, aber keine Frucht. Dem ist nicht unmittelbar zu helfen. Aber viel kann gewonnen werden, wenn andere auch sehen, was wirklich los ist. Es sind ja nicht nur die Priester und Ältesten anwesend bei diesem Gespräch, bei dieser Konfrontation. Nein, auch die Volksmengen hören zu. Ich bin der Überzeugung, Jesus hat sie als Zielgruppe im Sinn, wenn er nun auf diese Frage reagiert. Die Volksmengen sollen erkennen, wer hier wirklich ohne Auftrag Gottes unterwegs ist. Jesus beantwortet die Frage nach seiner Vollmacht nicht. Er stellt eine Gegenfrage. Ich will euch nur eine Frage stellen, erwiderte Jesus. Wenn ihr sie mir beantwortet, werde ich euch sagen, wer mir die Vollmacht gegeben hat, so zu handeln. Taufte Johannes im Auftrag Gottes oder im Auftrag von Menschen? Johannes hatte einige Zeit vorher gewirkt. Er war vielen noch im Gedächtnis. Und ich finde es interessant, dass Jesus diese Gegenfrage so stellt. Er lässt sich nicht in die Ecke drängen. Er behält die Kontrolle über das Gespräch, über die Situation. Seine Gegenfrage zeigt, dass es beim Thema Vollmacht nur zwei Möglichkeiten gibt. Entweder jemand handelt im Auftrag von Gott oder im bloßen Auftrag von Menschen. Eine dritte Alternative existiert nicht. Und während seine Gegner überlegen, wie sie diese Frage beantworten sollen, zeigt sich ganz klar, mit welcher Vollmacht sie handeln. Taufte Johannes im Auftrag Gottes oder im Auftrag von Menschen? Sie überlegten miteinander, wenn wir sagen im Auftrag Gottes, dann wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, bekommen wir Ärger mit dem Volk. Denn sie glauben alle, dass Johannes ein Prophet war. Habt ihr gemerkt, wen die Oberen fürchten? Nicht den Schöpfer des Universums. Sie fürchten die Reaktion von Menschen. Und wir sehen auch, wie sie in diese Situation gekommen sind. Das hat ja eine Vorgeschichte. Sie hätten von Anfang an nach Gottes Autorität fragen sollen. In diesem Fall waren das die Worte, die sie schon vor längerer Zeit von Johannes dem Täufer gehört haben, der ja im Auftrag Gottes gesprochen hatte. Aber sie haben nicht auf ihn gehört. Nun war es wesentlich schwieriger, sich zur Wahrheit zu bekennen. Wenn die Oberen jetzt gesagt hätten, oh ja, Johannes war von Gott gesandt, dann wäre halt von Jesus ganz klar die nächste Frage gekommen, warum habt ihr ihm denn dann nicht geglaubt? Es sollte uns zu denken geben, wenn wir in unserer Glaubenspraxis über längere Zeit den Ruf zur Umkehr ignorieren und dann plötzlich umdenken, dann wird man auch uns fragen, warum habt ihr da nicht von Anfang an anders gehandelt? Warum fällt euch das erst jetzt ein? Das ist eine unangenehme Frage. Ne? Entscheidungen, die man vor langer Zeit getroffen hat, sie scheinen irgendwann so in Stein gemeißelt, dass man sie nicht mehr hinterfragen kann, ohne selbst hinterfragt zu werden. Umkehr wird kostspielig und schwierig, wenn man lange in die falsche Richtung gegangen ist. Das ist uns vielleicht auch euch schon häufiger mal passiert. Ne? Man ist losgefahren und merkt kurz nach dem Losfahren von zu Hause, oh, wir haben was vergessen. Okay, wir kehren halt um und holen das. Nicht schwer, nicht schlimm. Einmal waren Barbara und ich schon eine Stunde unterwegs, nachdem wir die Kinder im Schweizer Bibellager abgesetzt hatten und merkten plötzlich, oh, wir haben vergessen, ihnen die Krankenversicherungskarten dazulassen. Das sah schon ein bisschen blöd aus, umzukehren, viele Autobahnkilometer in die andere Richtung zu fahren und dann nochmal die kurvige, anspruchsvolle Strecke ins Gebirge hoch. Aber uns war klar, wir müssen das einfach machen, obwohl die Reise dadurch anstrengender und länger wird. Und als wir dann dort oben auftauchten, Dann kam die Reaktion, was macht ihr denn hier? Aber es war richtig. Aber jetzt stellt euch vor, du stehst kurz vor dem Ende einer langen Reisestrecke. Da kehrt kaum noch jemand um. Egal, was du hast liegen lassen, egal, was du vergessen hast, es muss jetzt auch irgendwie ohne gehen. Wenn wir erst in Ungarn merken, dass wir in der Schweiz was vergessen haben, fahren wir wahrscheinlich nicht mehr zurück. Die jüdischen Hohenpriester und Ältesten des Volkes haben schon viel in den Weg investiert, den sie gehen. Sie haben Johannes nicht anerkannt und sie lehnen auch Jesus ab. Jetzt plötzlich umkehren? Wie hätte das ausgesehen? Nein, sie entscheiden sich, diesen Weg weiterzugehen, bis zum bitteren Ende. Aber es darf nicht wie Unglauben aussehen. Es darf kein Offenbarungseid der eigenen Sünde sein. Wie lässt sich die Tatsache verbergen, dass der Baum nur Blätter hat, aber keine Früchte? Die Aussage, Johannes wäre kein echter Prophet gewesen, dazu können sie sich nicht überwinden. Nicht, weil sie Gott fürchten. Nein, sie fürchten die Reaktion von Menschen. Menschenfurcht ist in doppeltem Sinne tragisch. Du fürchtest auf der einen Seite diejenigen, welche dich für deine späte Umkehr zu Gott schief anschauen würden. Und gleichzeitig fürchtet man diejenigen Menschen, von denen man weiß, sie haben im Prinzip recht. Sie könnten sehen, dass unter den Blättern des eigenen Feigenbaumes keine Früchte wachsen. Also widerspricht man ihnen nicht offen? Wenn ein klares Ja zu Gottes Autorität nicht über die Lippen kommen will, ein klares Nein, das wäre auch gefährlich. Also, was denkt ihr über Johannes, den Täufer? Vers 27, so sagten sie zu Jesus, wir wissen es nicht. Nun erwiderte Jesus, dann sage ich euch auch nicht, von wem ich die Vollmacht habe, das alles zu tun. Wir wissen es nicht. Wer so redet, verbaut sich selbst den Weg. Es wird immer schwieriger, den Kurs zu korrigieren und am Ende bleibt Jesus verborgen. Es wird auch keine Antwort von ihm mehr erfolgen. Ich habe mich mal vor vielen Jahren in eine Veranstaltung meiner früheren Kirchgemeinde reingesetzt. Es ging in der Veranstaltung um solche Übel wie christlicher Fundamentalismus. Ich war einfach neugierig, welche Standpunkte dort geäußert werden, zumal ich den Redner gar nicht kannte. Aber mein ehemaliger Pfarrer war auch dort, er kannte mich wieder. Und irgendwann hing ich, weiß nicht mehr, wie das gekommen ist, aber irgendwann hing ich in einem Streitgespräch über die leibliche Auferstehung von Christus drin. Und eine Aussage von dem Pfarrer werde ich bis heute nicht vergessen. Sie lautete, Zitat, ich sage ja nicht, dass die Auferstehung nicht geschehen ist. Zitat Ende. Ich sage ja nicht, dass die Auferstehung nicht geschehen ist. Wie klingt das? Fast so wie, wir sagen ja nicht, dass Johannes keine Vollmacht von Gott hatte. Ja, das ist so ähnlich. Kein klares Ja, denn das wäre zu fundamentalistisch, nehme ich mal an. Aber ein klares Nein geht auch nicht, denn dann hätten vielleicht einige von denen, die dort noch Mitglied sind, erkannt, sie sitzen unter dem Dach einer Organisation, die sich bereits meilenweit vom biblischen Original entfernt hat und denen die Erkennungsmerkmale, die Frucht biblischer Gemeinschaft, fehlt. Aber nun lassen wir diese Begebenheit mal hinter uns, nun beziehen wir den Bibeltext mal auf uns. Was ist, wenn uns nach vielen Jahren plötzlich auffällt, dass auch bei uns an einigen Stellen nachgebessert werden muss? Geht es zum Beispiel mal um Reparaturen am Gemeindehaus, reichen meist einige Absprachen, einige Anrufe und dann ist es so schnell, wie eben die Handwerker da sind, umgesetzt. Was aber, wenn es um unser geistliches Haus, um unseren Tempel, um unseren Feigenbaum geht? Was, wenn wir plötzlich eine unfertige Baustelle unseres Glaubens, unseres Gemeindelebens entdecken? Ja, aber das ist doch schon lange so, könnte man sagen. Ich bin jetzt mal wieder eine andere Strecke von Arbeit nach Hause gefahren. Normalerweise nehme ich die Bundesstraße. Aber diesmal habe ich die Staatsstraße 228 genommen. Und da gibt es zwischen Scharfenstein und Schopau an einem Punkt eine Baustelle mit Ampelschaltung, wo die Strecke nur einspurig befahrbar ist. Und das schon seit sage und schreibe 20 Jahren. Manchmal hast du Glück und kommst bei Grün an. Dann ist es nur eine kleine Verzögerung, weil man halt etwas langsamer da durchfahren muss. Aber oft steht man da mehrere Minuten bei Rot, bis der Gegenverkehr durch ist. Klar gab es da schon unzählige Anfragen bei den zuständigen Behörden, aber es geschieht einfach nichts. Die Situation ist kompliziert. Die Straße verläuft nämlich an einem Berghang. Vor 20 Jahren wurde der Untergrund instabil und machte eine der beiden Fahrspuren unbefahrbar. Ein erster Stabilisierungsversuch brachte damals keine dauerhafte Lösung. Wieder brach ein Stück Hang weg. Die Verantwortlichen sagen seitdem, sie arbeiten an einer Entwurfsplanung. Und es heißt, in der Hanglage seien viele geologische und umweltfachliche Bedingungen zu beachten. Klar, das sind Risiken im Spiel. Was, wenn der Hang noch instabiler wird? Man merkt ja, jeder reicht die Verantwortung irgendwie weiter. Niemand möchte da so richtig reingehen und Verantwortung übernehmen. Es ist bequemer, alles so zu lassen und zu sagen, wir wissen um das Problem. Und ja, ein bisschen haben sich doch alle schon dran gewöhnt. Ich denke manchmal, Baustellen im Gemeindeleben können so ähnlich sein. Sie fallen einem nicht tagtäglich auf, erscheinen nicht so schwerwiegend. Oft steht die Ampel auf grün, wenn man gerade ankommt. Die Straße ist ja gar nicht total gesperrt. Sie ist ja wenigstens einspurig. Es geht irgendwie. Aber manchmal wird uns bewusst, hier muss etwas gemacht werden. Hier muss ein Gespräch gesucht werden. Doch das hat seine Risiken. Vielleicht ist in einigen Vorgesprächen schon deutlich geworden, dass es komplizierter ist als gedacht. Ein Problem konstruktiv anzugehen bringt immer auch das Risiko mit sich, dass sich ein größerer Konflikt daraus entwickelt. Und das will niemand. Aber ist uns bewusst, dass das Ertragen und Austragen eines Konfliktes Teil von dem sein könnte, was Jesus meint, wenn er vom Kreuztragen spricht? Unser Herr selbst konnte dem finalen Konflikt nicht endlos aus dem Weg gehen. Und seinen Nachfolgern bleibt es auch nicht erspart. Es geht nicht darum, nach Streit zu suchen. Es geht darum, die Arbeit zu tun, welche in einem Weinberg nötig ist. Erinnert ihr euch, dass Jesus das Bild von einem Weinberg schon verwendet hat? Nämlich als es um die Frage ging, ob die Arbeiter, die schon länger dabei sind, mehr Lohn bekommen als die, die zuletzt dazugekommen sind. Und jetzt kommt wieder eine Geschichte mit einem Weinberg. Was tut man da eigentlich, wenn man dort tätig ist? Wie stellt ihr euch die Arbeit in einem Weinberg vor? Stellt ihr euch vor, dass man da mit der Gießkanne rumgeht und die Reben ein bisschen bewässert? Ein Großteil der Arbeit braucht Schere und Messer und Draht. Da werden auch mal Triebe zurückgeschnitten, wenn nötig. Und es ist nicht unbedingt eine Arbeit, wo jeder Handgriff Freude macht, aber wo eben diese Handgriffe auch nötig sind. Jesus erzählt folgende Geschichte. Ein Mann hatte zwei Söhne und sagte zu dem Älteren, mein Sohn, geh heute zum Arbeiten in den Weinberg. Ich will aber nicht, erwiderte der. Aber später bereute er seine Antwort und ging doch. Dieser Sohn zeigt anfangs kein Interesse und gibt das ganz ehrlich zu. Arbeit im Weinberg ist anstrengend. Ich habe keinen Bock darauf. Aber später, schlussendlich, geht er doch. Dieser Sohn ist der Beweis dafür, dass es völlig in Ordnung ist, umzukehren, auch wenn man dafür ein langes Leben des Neinsagens und des Ungehorsams, ja, verneinen muss. Dem zweiten Sohn, sagt Jesus, gab der Vater denselben Auftrag. Ja, Vater, erwiderte dieser, ging aber nicht. Dieser Sohn hat sofort Ja gesagt, nicht erst viel später. Aber letztendlich tut er nichts. Sein Ja bleibt reine Theorie. Der anfängliche Neinsager ist der Held in dieser Geschichte, denn schlussendlich wurde sein Nein zum Ja. Der anfängliche Ja-Sager hingegen steht am Ende als jemand da, welcher praktisch gesehen beim Nein geblieben ist. Das sagte Jesus zu ihnen: Ich versichere euch, dass die Zöllner und die Huren eher ins Reich Gottes kommen als ihr. Denn Johannes hat euch den Weg der Gerechtigkeit gezeigt, aber ihr habt ihm nicht geglaubt. Die Zöllner und die Huren haben ihm geglaubt. Ihr habt es gesehen und wart nicht einmal dann bereit, eure Haltung zu ändern und ihm Glauben zu schenken. Dieses Bild gibt Hoffnung denen, die merken, Mein Leben vor Gott ist nicht in Ordnung. So wie die Randgruppen der Gesellschaft, von denen Jesus hier redet. Die haben das gemerkt und sie sind nach einer langen Zeit des Ungehorsams umgekehrt. Es waren Menschen, die erkennen, ich muss etwas daran ändern, auch wenn meine Reue spät kommt. Auch wenn ich die meiste Zeit meines Lebens nicht danach gefragt habe, was Gott wirklich will. Dieses Bild ist aber auch eine Warnung für diejenigen, die den Willen Gottes kennen und theoretisch auch wissen, was zu tun ist. Ist unser Ja zu Gott ein theoretisches Ja, welches sich vor Menschen fürchtet? Oder ist es ein praktisches Ja, welches sich Gottes Vollmacht, Gottes Autorität beugt?